DW Menschen und Märkte.
Willkommen zum Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Schön, dass Sie dabei sind. Hier zwei unserer Themen. Trennung. Daimler will Anteile vom Elektroautohersteller Tesla verkaufen. Und Sponsorengelder. Bittere Niederlage für Bayer Leverkusen vor Gericht. Das und mehr jetzt. Ich bin Klaus Ulrich. In München läuft zurzeit eine Fachmesse für Elektroautos und dort schlug die Nachricht wie eine Bombe ein. Daimler gibt bekannt, sich von seinen Anteilen an der US-Firma Tesla trennen zu wollen. Jener Firma also, die Elektroautos bereits sehr erfolgreich und im wahrsten Sinne des Wortes auch sehr schnell auf den Markt gebracht hat. Und zwar zu einer Zeit, als die deutschen Autobauer noch auf ganz andere Technologien setzten. Die Trennung hat nichts damit zu tun, dass Daimler Tesla nicht mehr braucht. Im Gegenteil, es gibt eine rege Zusammenarbeit und einen Austausch von Fertigungsteilen. Von der Fachmesse IKTEC berichtet Susanne Lettenbauer.
Ein Aufschwung sieht anders aus. Zwei Messehallen, davon eine für die Materialforschung. Die IKTEC hat bessere Zeiten gesehen, aber nicht unbedingt produktivere. Diese werden in den kommenden 2 bis 5 Jahren erwartet. Die Branche ist in der Normalität angekommen. Statt kreativer Bastler mit futuristischen Mini-Elektroautos bestimmen große Firmen wie Mercedes, VW oder Tesla das Ausstellerbild. Weltweit rollen mittlerweile 400.000 Elektroautos über die Straßen. Im vergangenen Jahr waren es noch 200.000. Für 2015 wird mit einer weiteren Verdopplung der Zahlen gerechnet. Für Firmen wie die Hamburger Intis ein guter Grund, an eine Marktreife ihres Produktes in 2 Jahren zu rechnen. Intis bietet induktive Ladeflächen an, mit denen Elektroautos kabellos auf einer Stellfläche wie im Supermarkt, in Tiefgaragen, auf Firmenparkplätzen oder sogar während der Fahrt auf extra Spuren an Autobahnen geladen werden können. Erste ernstzunehmende Projekte laufen in Braunschweig und demnächst in Mannheim. Ralf Effenberger, Geschäftsführer.
Unsere Systeme sind ausgelegt für eine Ladeleistung von 30 oder 60 kW, womit man sagen kann, eine Autobatterie wird sich wahrscheinlich innerhalb einer halben Stunde wieder so weit laden lassen können, dass viele Kilometer zu fahren sind.
Ob kabellos oder nicht, Problemkind der Branche ist noch immer die Batterie. Zu schwer, zu groß, zu ineffizient. Zwar bietet Tesla mittlerweile Reichweiten von bis zu 500 Kilometern an, für den Einsatz im Langstreckenbereich noch ungenügend. Doch das Angebot an öffentlichen Ladestationen reiche bei weitem noch nicht aus. Neuheit in diesem Bereich, künftig soll der Kunde mit einer Identitätskarte seines Energieversorgers an allen öffentlichen Ladestationen in Deutschland bezahlen können, vorausgesetzt die Versorger sind bereit, die dafür notwendigen Basisdaten untereinander auszutauschen. Das neue Roaming-System wird vom Schaufenster Elektromobilität vorgestellt, eine seit April 2012 bestehende Länderinitiative, die auf Fördermittel des Bundes von 180 Millionen Euro zurückgreifen kann. Bayerisch-Sächsische Forschungsverbünde zwischen Technischer Universität München und Dresden werden damit ebenso realisiert wie Kooperationen zwischen Autoherstellern und Entwicklern. Messechef Robert Metzger sieht trotz des langsamen Wachstums die Branche auf dem richtigen Weg.
Ja, die Branche kommt jetzt in ein reales Wachstum. Das, was man vorher vielleicht gesehen hat, sagen wir mal 2011, war ja so ein richtiges Hype-Jahr. Da waren sehr viele, die sich einfach reingeschmissen haben in die Branche mit halbfertigen Produkten. Am Ende braucht es halt doch 7 Jahre, bis man ein Auto neu entwickelt hat. Und jetzt sieht man, es kommen die Fahrzeuge auf die Straße.
Für Verwunderung sorgt auf der Messe aber die Ankündigung von Daimler, sich von seinen rund 600 Millionen Euro schwerem Tesla-Anteil zu trennen, die Zusammenarbeit aber fortzusetzen. Für Daimler war die seit 2009 bestehende Tesla-Beteiligung eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Vor allem die Entwicklung der Mercedes-Benz B-Klasse Electric Drive hatte davon profitiert. Der Verkauf des Anteils spült den Stuttgarter nun rund 780 Millionen Dollar in die Kasse, 613,5 Millionen Euro. Die Tesla-Aktie drehte nach der Bekanntgabe nachbörslich ins Minus.
Susanne Lettenbauer berichtete von der Elektroauto-Fachmesse IKTEC. Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss heute in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg antreten. Doch vorher gilt es, einen harten Schlag zu verkraften. Der Verein muss rund 16 Millionen Euro Sponsorengelder an Teldafax-Gläubiger zurückzahlen. Die Bayer-Manager hätten das Geld von 2009 bis 2011 kassiert obwohl der Billigstromanbieter Teldafax erkennbar längst pleite war, sagt das Landgericht Köln. Jochen Hilgers.
Im Rechtsstreit zwischen dem Insolvenzverwalter des früheren Energieversorgers Teldafax und Bayer Leverkusen hat der Fußball-Bundesligist vor dem Kölner Landgericht eine herbe Niederlage einstecken müssen. Nach einer Entscheidung des Gerichts muss Bayer dem Insolvenzverwalter rund 15,9 Millionen Euro zurückzahlen. Dabei handelt es sich um Sponsorengelder, die Teldafax an Bayer auszahlte, als das Troisdorfer Unternehmen längst in massiven finanziellen Schwierigkeiten steckte. Christian Hoppe, Pressesprecher des Kölner Landgerichts.
Die Kammer hat es als erwiesen angesehen, dass Teldafax bereits bei Vornahme der Zahlungen im Oktober 2009 zahlungsunfähig war und die Verantwortlichen von Bayer das auch wussten bzw. hätten wissen müssen.
Bayer-Sportdirektor Rudi Völler aber prangte zum Beispiel noch bis 2011 auf Werbeplakaten von Teldafax und half somit dem Unternehmen auch weitere Kunden zuzuführen. Teldafax zahlte zum damaligen Zeitpunkt bereits die Sponsorengelder mit Hinweis auf Liquiditätsschwierigkeiten immer wieder mit Verzögerungen. Daraus hätten die Fußballmanager Schlüsse auf die Zahlungsunfähigkeit zwingend schließen müssen, so das Gericht.
Es gab Zahlungsstockungen bereits zu Anfang mit einer Rate in Millionenhöhe. Es gab dann weiterhin dauernde Stundungsbitten von Teldafax, aus denen hätte so das Gericht Bayer Leverkusen schließen müssen, dass Teldafax zahlungsunfähig war.
Ex-Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser war neben anderen im Gericht als Zeuge befragt worden. Er hatte damals einräumen müssen, dass es 2009 durchaus immer wieder Gespräche und Konferenzen zwischen Teldafax und Bayer Leverkusen gegeben hätte. Dass dabei drohende Zahlungsunfähigkeit thematisiert worden wäre, das stritt Holzhäuser aber ab. Ein anderer Zeuge, damals im Vorstand der Teldafax, hatte sich allerdings ganz anders erinnert. Bayer, so hatte der Manager ausgesagt, habe sehr wohl um die Problematik gewusst. 2011 meldete Teldafax Insolvenz an. Es war eine der größten Firmenpleiten der deutschen Geschichte. Im Insolvenzverfahren haben 700.000 Kunden von damals Ansprüche an den Teldafax Insolvenzverwalter. Die Entscheidung des Kölner Landgerichts ist noch nicht rechtskräftig und bei der strittigen Summe ist es wahrscheinlich, dass Bayer Leverkusen in die Berufung gehen wird. Rückspiel nennt man das in der Fußballersprache.
Jochen Hilgers über den Rechtsstreit um Sponsorengelder für Bayer Leverkusen. Nach dem Tod von Totalchef Christophe de Margerie bei einem Flugzeugunglück in Moskau bekommt der französische Mineralölkonzern nun ein Führungsduo. Am Mittwoch wurde in Paris bei Total über eine neue Konzernspitze beraten. Frauke Feldmann.
Wie nach einer Sondersitzung des Verwaltungsrats bekannt wurde, wird vorerst der ehemalige Vorsitzende und aktuelle Ehrenpräsident von Total, Thierry Desmarest, zurückkehren. Wegen einer Altersregelung kann der 68-Jährige den Präsidentenposten jedoch nur bis zum Ende des kommenden Jahres behalten. Der Diplom-Ingenieur Patrick Pouyonny wird deshalb zunächst neuer Generaldirektor und soll Desmarest dann in einem Jahr folgen. Pouyonny war bislang bei Total für den Chemiebereich und die Raffinerien zuständig und ist Mitglied des Verwaltungsrates. Der verstorbene Chef Christophe de Margerie hatte zwar nie öffentlich einen möglichen Nachfolger benannt, nach der Tradition bei Total wird jedoch immer eine Person aus dem eigenen Unternehmen gewählt. Hier galt Pouyonny offenbar schon länger als Favorit. Der bisherige Totalchef Christophe de Margerie war am Montagabend in Moskau beim Zusammenstoß seines Privatjets mit einem Schneepflug ums Leben gekommen. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht.
Frauke Feldmann war das. Am kommenden Sonntag will Tunesien ein neues Parlament wählen und endlich den jahrelangen schwierigen Übergangszustand beenden. Das Land hat eine Achterbahnfahrt ohnegleichen durchgemacht und sieht sich zunehmend auf dem richtigen Kurs in Richtung Demokratie. Nur das Problem dabei, Freiheit allein, die kann man bekanntlich nicht essen. Tunesiens Wirtschaft wächst viel zu langsam, die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Stimmung extrem schlecht.
Arbeit, Freiheit, Würde. Dafür gehen die Menschen in Tunesien noch immer auf die Straße. Besonders im Süden, wo vor fast 4 Jahren die Revolution begann, ist vom Aufbruch nicht viel zu spüren. Noch immer sind sie da, die vielen Mauersteher, die jungen frustrierten Männer, die an Hauswänden lehnen, weil es nichts zu tun gibt. Offiziell liegt die Arbeitslosenquote in Tunesien bei 15%. Viele Hochschulabsolventen suchen Jobs. Manche verkaufen ihr Diplom schon auf dem Schwarzmarkt, weil sie es für wertlos halten. Tunesiens Wirtschaft wächst in diesem Jahr noch langsamer als im letzten. Das macht auch Premierminister Mehdi Joma Sorgen. Immerhin, was die Freiheit betreffe, sagt er trotzig, da habe Tunesien enorme Fortschritte gemacht. Jomar verweist auf die neue Verfassung und verlangt mehr Geduld. Am Anfang gab es falsche Hoffnungen. Alle dachten, das Land wird sofort zu einem Paradies. Aber die Übergangsphase war kompliziert. Politische Krisen haben das Land destabilisiert. Unsere europäischen Partner hatten selbst mit der Finanz- und Eurokrise zu kämpfen. Aber wir haben Potenzial. Wir können Jobs und Wohlstand schaffen. Dafür haben wir ja schließlich diese Revolution gemacht. Aber ohne Geduld und harte Arbeit wird es nicht gehen. Und auch nicht ohne Investoren. Denn nach Jahren der Subventionswirtschaft sind die Staatskassen leer. Gleichzeitig steigen die Preise für Grundnahrungsmittel. Die Menschen sind wütend. Deshalb umgarnt Premierminister Jomar Partner wie den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, die EU-Entwicklungsbank. Aber er setzt vor allem auf private Unternehmen. Über 150 ausländische Firmen allerdings haben in den letzten Jahren ihre Niederlassungen in Tunesien geschlossen. Tausende Jobs gingen verloren. Zu viele Streiks, zu viel politisches Chaos.
Tunesien lebt nur von den Exportbetrieben und vom Tourismus. Und sonst ist ja eigentlich nichts vorhanden. Der Tourismus ist schon hier fast um 50% weniger geworden. Ich spreche jetzt nur von Bekleidung. Es ist auch im Schnitt von 60%, was abgewandert ist. Da bleibt eigentlich gar nicht mehr allzu viel da.
Sagt der hessische Textilfabrikant Dieter Fuchs. In seinem Betrieb im Norden Tunesiens fertigt er Damenbekleidung und Jeans. Er hält Ware aus Deutschland, verarbeitet sie weiter und exportiert zurück. Fast 25 Jahre habe das gut funktioniert, sagt der Unternehmer. Aber wie viele andere fragt er sich, ob Tunesien wirklich noch ein guter Standort ist.
Die Leute haben selbst an die Regierung und an die Politik irgendwie kein Vertrauen mehr. Die fühlen sich einfach zu sehr hintergangen. Das Geld fehlt hier auch. Also das Vertrauen ist eigentlich nicht mehr da. Das macht sich auch in den Betrieben bemerkbar, klar.
Von den über 250 angesiedelten deutschen Firmen sind die allermeisten auch in schwierigen Zeiten geblieben. Bis jetzt. Darunter der Automobilzulieferer Leoni und die Firma Schleich, die ihre Spielzeugfiguren in Tunesien verarbeitet. Steif-Kuscheltiere werden in Tunesien produziert und der deutsche Backexperte Dr. Oetker mischt mit seiner tunesischen Partnerfirma mit. Michael Adolf hofft, dass das auch in Zukunft so bleibt. Für Dr. Oetker führt er die Geschäfte in Tunesien und im Maghreb-Raum.
Mit den Ereignissen 2013 haben wir natürlich auch schon das ein oder andere Mal gezuckt, aber grundsätzlich ist es schon so, dass wir der ganzen Situation hier im Lande doch sehr zuversichtlich gegenüberstehen und immer noch auch mit unserem lokalen Partner eigentlich dann zusätzlich nochmal Vertrauen schöpfen können, weil der ja auch weiterhin in diese Märkte mit uns gemeinsam investiert.
Aber auch Geschäftsführer Michael Adolf weiß, neue Arbeitsplätze für Tunesien kann auch Dr. Oetker nicht einfach backen. Ohne politische Stabilität läuft nichts in der Start-up-Demokratie am Mittelmeer, denn dann kommen auch keine neuen Investoren.
Soweit der Beitrag von Alexander Göbel über die Wirtschaft in Tunesien. Und das war es auch schon wieder für heute von Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Klaus Ulrich. Machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.